Dankeschön. Ja. Kann mich jeder hören? Gut.
Ich kann dich hören.
Okay.
Das
Ja, mir fällt heute auf, dass ich bei der ersten Zoom-Gottesdienst bei euch war und jetzt nicht bei der letzten, aber bei der ausgehenden, weil jetzt ab nächste Woche ja. Könnt euch wieder versammeln. In der Zwischenzeit ist vieles passiert, auch bei uns. Vielen Dank, wenn ihr an mich denkt und an meine Gesundheit. Und ich möchte euch Gottes Segen wünschen und deine Familie und allen Geschwistern in der Gemeinde. Es ist eine besondere Zeit, in der Gott mit uns sprechen möchte und muss. Ich denke auch heute an die Schwester, die verstorben ist. Heißt sie Gabi? Habe ich das richtig verstanden? Und ich möchte jetzt noch mit euch zusammen beten, bevor wir die Bibel aufschlagen. Es tut uns auf der einen Seite leid und weh, dass eine liebe Schwester nach Hause gerufen wurde. Ich habe sie leider nicht kennengelernt, aber ich weiß, dass sie dort in der Gemeinschaft mit den Geschwistern und mit dir gelebt hat und in ihrer Familie und ein großes Loch hinterlässt und eine Not und ein Schmerz bei denen, die sie zurückgelassen hat und zurücklässt. Aber sie ist bei dir, sie ist angekommen und das tröstet uns auch für unserem Leben, weil wir wissen, das ist unser Ziel, das ist unsere Heimat und dort wollen wir alle hin. So segne uns auch heute hier in der Wortbetrachtung. Schenk du bitte Kraft, dass die Predigt gehalten wird, dass dein Wort ankommt an unseren Herzen. Wir danken dir dafür. Amen. Habe ich die Aufmerksamkeit? Es ist schwer zu raten, was jeder jetzt einzeln macht, wo er hinguckt und mit was er sich beschäftigt. Aber wenn du eine Bibel hast, dann nimm sie zur Hand. Wir nehmen eine Stelle aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Und bevor ich sie lese, mache ich eine kleine Einleitung. Und ich stelle dir eine Frage hier zu Anfang. Nimm einmal an, du bist im Urlaub und triffst dort einen Menschen, eine Person, und es stellt sich heraus, dass diese Person sehr interessiert ist an dem Glauben, schon lange sucht und im Laufe der Gespräche in den Tagen tatsächlich dann diesen Schritt im Glauben macht und Jesus nachfolgen will und zum ersten Mal in seinem Leben betet, den Namen Jesu anruft und so ein Glaubensleben beginnt. Du bist Zeuge, du warst quasi Geburtshelfer. Du darfst es miterleben, das freut dich sehr und bist sehr eng und tief verbunden mit diesen neuen Christen und erlebt eine gute Zeit der Gemeinschaft zusammen. Hat natürlich tausend Fragen, die er dir stellt und die er wissen möchte, weil er sich nicht auskennt im Wort Gottes und Jesus noch nicht sehr gut kennt. Und du darfst ihn einführen im Glauben. Und dann kommt der Tag, wo du Abschied nehmen musst, der Urlaub ist zu Ende, du musst nach Hause fliegen und du triffst dich zum letzten Mal mit deinem neu gewonnenen Bruder. Der kommt aus einer Gegend, wo der christliche Glaube nicht beheimatet ist. Und er muss damit auch rechnen, dass wenn er nach Hause geht, in sein Umfeld, dass sein Glaube an Jesus dort nicht auf Begeisterung stoßen wird, sondern auf Widerstand. Und du triffst dich jetzt dort im Hotel und dann ist da die Frage, was sagst du ihm? Was gibst du diesen neuen Christen mit auf den Weg? Was würdest du ihm sagen? Nun, während wir darüber nachdenken, schlagen wir Apostelgeschichte Kapitel 12 auf. Und dort ist Paulus und Barnabas sind auf der allerersten Missionsreise durch Kleinasien. Sie ziehen von einer Stadt zur anderen, oft unter sehr großen Verfolgungen. Sie werden aus den Städten zum Teil gejagt, zum Teil werden sie gesteinigt und sind beinahe, also sie sterben. Aber sie bleiben, Gott bewahrt sie. Und es kommen Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus, Leute, die noch nie diese Botschaft gehört haben, zum allerersten Mal in ihrem Leben das aufnehmen dürfen und auch ihr Vertrauen darin setzen dürfen und ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben passiert, eine echte Weichenstellung. Nun, Paulus hat nicht so viel Zeit, ein paar Tage vielleicht, ein paar Wochen, dann zieht er wieder weiter. Dann ist er am Ende seiner Reise und sagt dann, er und Barnabas kommen überein, dass sie denselben Weg wieder zurückgehen, die sie gekommen sind, und dass sie in all den Städten, wo sie vorher waren, einen kurzen Besuch abstatten, um zu sehen, wie geht es dieser jungen, zarten Pflanze des Glaubens in diesen kleinen, jungen Gemeinschaften, die dort entstanden sind. Wie haben sich die Gläubigen dort bewähren können? Und das tun sie auch. Und gehen nun zurück, Antiochia, also erst Lystra, Ikonium, Antiochia und andere Städte. Und dann lesen wir in Vers 22 Folgendes. Also Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Sie stärkten, also sie kommen nach Lystra, Ikonium und Antiochia zurück und stärkten dabei die Seelen der Jünger. Das war ihr Anliegen. Wie können wir oder wie kann ich einen neuen Christen stärken in seinem Glauben? Nun, wie tun sie das? Sie ermahnen sie, Vers 22, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Das ist ein guter Ratschlag. Das verstehen wir. Das hätte ich auch gesagt. Und dann kommt aber noch etwas, ein zweiter Teil. Und sie sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Hand aufs Herz. Wer von uns würde das einem jungen Christen oder einem, der am Glauben interessiert ist, mit auf den Weg geben? Wer von uns würde sagen, willst du an Jesus glauben? Gut, mach das. Jesus ist dein Heiland. Und nebenbei, du wirst viel leiden, um in das Reich Gottes einzugehen. Würdest du das sagen? Das ist so ein merkwürdiger Vers in der Bibel. Ich weiß nicht, ich stoße dauernd auf solche Verse und sie überraschen mich. Ich verstehe nicht, warum sagt er das? Ist das wirklich eine Ermutigung, wenn ich jemanden erkläre, was sein neu gewonnener Glaube für ihn bedeuten wird? Welche Konsequenzen es haben wird? Nun, Paulus und Barnabas waren sich da sicher. Das ist etwas, was ein Christ wissen muss. Wir können ihn nur ermutigen, einen anderen Christen auf seinem Weg, wenn ich ihm klar mache, es gibt Bedrängnisse und wir müssen durch sie in das Reich Gottes eingehen. Bedrängnisse. Geschwister, was sind Bedrängnisse? Ja, es gibt da ein griechisches Wort, das heißt Lipsis. Und damals, wo ich das lernen musste, hatte ich eine Eselsbrücke. Ich dachte dann an den Schlipsis. Der wird dann um den Hals gelegt. Damals musste man noch Schlips tragen. Und das ist sehr ungeheuer. Es drückt in einem fast die Luft ab, wenn man sie zu stramm anzieht. Eine sehr unangenehme Sache. Aber das ist Bedrängnis. Man ist eingeschränkt, man wird zusammengepresst, gedrückt, man wird richtig bedrängt durch allerlei Probleme und Schwierigkeiten im Leben. Und da hat Martin Luther in der alten Luther-Übersetzung von 1912, kann man es noch lesen, der übersetzt nicht Bedrängnis. Bedrängnis ist mehr so ein technisches Wort, beschreibt so, was äußerlich so passiert mit einem. Luther übersetzt Trübsal. Trübsal ist ein anderes Wort. Das beschreibt, was in meinem Herzen vorgeht. Wie es da innen drin aussieht, wenn von außen der Druck kommt, der Druck im Leben. Trübsal, der Blick meiner Seele wird trübe, wie ein Nebel. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich sehe nur noch Wolken. Es ist meine Seele erleidet einen schier unheilbaren Schmerz. Und das ist Trübsal. Das drückt mich so nach unten. Tiefe Trauer. Dieses Erlebnis von Verlust. Wenn man einen Menschen, den man vertraut hat und geliebt hat, wenn man von ihm verraten wird, verlassen wird. Menschen, die einem nahe stehen, sich gegen einen wenden. Der Angst, die dabei in unserem Leben entsteht. Wie geht es weiter? Was passiert jetzt mit mir? Die Verzweiflung, die dann zur Schwermut führt, dass man keine Hoffnung mehr hat und aufgeben will. Und so drückt diese Trübsal uns so nach unten in den Boden. Luther hat sehr gut übersetzt. Ich kann mich erinnern, eine Begebenheit schon vor vielen Jahren. Ich war dort in einem Dorf in der Oberpfalz unterwegs. Dort hatten sich einige junge Menschen zum Herrn Jesus bekehrt. Und dieser eine junge Bruder, der kam auch aus tiefer Not, war drogensüchtig und viele, viele andere Probleme, komplett aus der Welt. Und er hat dann das Evangelium gehört in einer Botschaft und ist dann zu dem Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Und ein paar Jahre später, wir hatten dort einen Hauskreis bei ihm zu Hause, dann sagte er zu mir, du, ich muss mit dir sprechen. Na gut, wir machen einen Spaziergang. Und er beginnt zu erzählen aus seinem Leben und sagt mir, Matthäus, ich muss dir ehrlich sagen, ich will Jesus kündigen. Ich denke, so hat er sich ausgedrückt. Ich kann ihn nicht mehr nachfolgen. Naja, ich war überrascht. Ja, was? Ja, ich habe diese Botschaft von Jesus damals gehört. Sie klang so vielversprechend für mich. Man sagte mir, wenn ich Jesus nachfolge, dann hilft er mir und löst meine Probleme. Da gab es auch Lebenszeugnisse, wo Leute berichteten, wie sie frei wurden von Süchten und so weiter. Und das habe ich geglaubt. Ich dachte, das kann Jesus auch für mich tun. Aber jetzt merke ich im Nachhinein, dass ich habe keine Freude mehr. Ich habe wieder Probleme, die kann ich nicht lösen. Und irgendwie rechnet sich das für mich nicht. Ich habe mir damals gedacht, das habe ich nicht gesagt, ich habe es gedacht, ob da etwas fehlt in der Verkündigung des Evangeliums, ob man etwas, eine Erwartungshaltung bei Menschen erzeugt, die nachher nicht in Erfüllung gehen. Hier war einer, der hat dieser Botschaft geglaubt und hatte nachher aber den Eindruck, Jesus hat mich enttäuscht. Die Botschaft stimmt irgendwie nicht. Ich kann das in meinem Leben nicht mehr nachvollziehen. Das war so sein Resümee. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich freue, dass er ehrlich ist und dass er mir sagt, was ihm am Herzen liegt. Und dann habe ich ihn gefragt, du sag mir mal, hat Jesus dich von deinen Drogen befreit? Ich dachte, ja. Hat er deine Freundin auch zum einem neuen Leben geführt? Ja. Habt ihr geheiratet? Ja. Hast du eine Ausbildungsstelle gefunden und einen Arbeitsplatz? Ja. Hast du jetzt ein Haus, wo du wohnen kannst und ein neues Baby ist im Kommen? Musst du alles bejahen? Und dann merkte er wohl schon, glaube ich, dass seine Rechnung nicht ganz gestimmt hat, dass Jesus da gar nichts bewirkt hätte. Er hat gewaltig gewirkt. Aber er hat es vergessen. Und die anderen Nöte in seinem Leben waren im Vordergrund. Und dann sagte ich, hör zu, du wirst jetzt bald Vater werden. Und Jesus hat viel Arbeit mit dir. Denk nicht, dass du mit der Bekehrung hier alles schon geregelt ist in deinem Leben. Jesus fängt jetzt erst gerade richtig an bei dir. Und du kannst dich dem nicht entziehen. Du stehst vor Gott und vor deiner Familie in der Verantwortung. Schau auf den Herrn. Vertraue ihm. Ja, wir sind dann auseinandergegangen an dem Tag. Ich weiß nicht, hat nicht sehr viel bewirkt bei ihm. Aber doch, über die Wochen ist er in sich gegangen und hat mit Jesus gesprochen und hat neuen Mut gefasst. Und soweit ich weiß, ist er heute noch bei Jesus dabei. Aber das war dieser Punkt. Das habe ich gedacht. Wenn ich jemanden ermutige, Jesus nachzufolgen, muss ich ihm auch das Kleingedruckte sagen. Ich muss ihm sagen, er kommt in eine Schule Gottes hinein. Und Gott nimmt das sehr ernst. Und er lässt uns nicht so, wie wir sind. Mit allem, was wir an üble Geschichte in uns haben, und das geht zurück bis auf Adam, damit muss Gott fertig werden in unserem Leben. Und welche Maßnahme er auch verwenden wird, das obliegt seiner Allmacht und seiner Weisheit. Paulus sagt noch einmal, bei diesen neuen Christen, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Haben wir das verstanden? Ist das eine Botschaft, die ankommt in unseren Herzen? Es sind viele, sagt er, viele Trübsale. Nicht nur ein paar. Und viel heißt ja nicht nur jetzt dort das Wort hier im Kontext, also viel an der Zahl, sondern auch viele verschiedene Trübsale in der Art und Weise. Es gibt so viele verschiedene Arten von Trübsalen. Und du, wenn du nachdenkst in deinem Leben, werden dir sicher welche einfallen. Wenn du schon älter bist, wahrscheinlich noch mehr, wenn du zurückdenkst in deinem Leben. Und die unterscheiden sich nicht nur in der Art und Weise, sondern auch an der Intensität. Manche Trübsale sind, naja, man kann sie ertragen und lernt seine Lektion. Und da kommt ein Trübsal, ich sag dir, das zieht dir den Teppich unter den Füßen. Und du weißt nicht mehr, wer du bist. Das ist so stark, so intensiv. Und dann gibt es auch Trübsale, die sind relativ kurz. Sie kommen und sie gehen. Und es gibt Trübsale, du, ich sag dir, es scheint kein Ende zu nehmen. Es geht und geht und geht, manchmal jahrelang. Und so ein gläubiger Christ steht in diesem Spannungsfeld, in dieser Trübsal und schreit zum Herrn. Ja, das sind Trübsale. Wer von uns kann das ermessen, was Gott in unserem Leben bewirken will? Und es gibt einen Bruder aus einem vergangenen Jahrhundert. Ich würde sagen, er war der Experte, in Anführungsstriche, für Trübsale, der John Bunyan, der die Pilgerreise kennt und schon gelesen hat. Und er hat auch ein Buch geschrieben, was leider nicht mehr verlegt wird. Das heißt auf Englisch Advice to Sufferers, ein Ratschlag für Leidende. Und dort beschreibt er in aller Ausführlichkeit diese verschiedenen Arten und Sorten von Trübsalen und was sie in unserem Leben bewirken. Und dann unterscheidet er von der Intensität her, würde er sagen, die unterste Stufe ist die staatliche Verfolgung. Das kann ein Christ relativ einfach begreifen und sich dort bewähren. Viel schlimmer wird es bei der religiösen Verfolgung, die ist viel intensiver und viel härter. Und die oberste Stufe, sagt er, ist dann die Trübsal, die durch die eigene Familie oder im eigenen Familienfeld auf einen zukommt. Das sind Menschen, die man kennt von Geburt an, die man geliebt hat. Das sind Menschen, die Gott in mein Leben hineingeordnet hat, die mir Identität spenden. Menschen, die sich dann umdrehen und mit einer Intensität, mit einer Konsequenz so einen gläubigen Christen nachstellen können. Und das wird schwierig. Und er sagt in all dem, aber egal welche Art und Sorten von Trübsal es sich handelt, Gott verordnet sie in unserem Leben. Sie sind verordnet. Und dann stellen wir uns die Frage natürlich, ja, warum? Vielleicht dachten wir, Gott hilft uns oder bewahrt uns vor Trübsalen, vor manchen ja und vor anderen nicht. Und warum? Die Bibel gibt eine Antwort, schon im Alten Testament. Die sagt, er will uns läutern. Wie würdest du sagen, ja, Gott muss auch mich läutern? Hast du so das Empfinden, dass du noch viel lernen musst, dass es noch viel zu läutern gibt in deiner Seele, dass da manches ist, du ahnst es, manches weißt du auch, was nicht, was Sünde ist, was Gott nicht gefällt, was dir selbst im Wege steht. Und Jesus will mich läutern. Er sagt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und Silber. Steht schon im Alten Testament an vielen Stellen. Und wie läutert man Gold und Silber? Ihr wisst es, es muss in den Ofen, es muss erhitzt werden, dass die Schlacke nach oben kommt. Und dann kann man dieses Gold reinigen. Und das ist das Bild, was die Bibel verwendet. Auch im Neuen Testament. Petrus zum Beispiel, Kapitel 1 sagt, in 1. Petrus, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, und Klammern, und es muss sein, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Da haben wir es. Er weiß, wir sind traurig. Anfechtungen sind schwer. Und er sagt aber, wir werden einmal jubeln. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Gibt es die Bewährung des Glaubens wie ein Schatz in unserer Seele, das so kostbar ist, dass das alles Gold dieser Welt nicht aufwiegen könnte? Haben wir diesen Fokus? Hat Gott uns überzeugen können, dass in uns der Schatz des ewigen Lebens, des neuen Lebens in Jesus, so kostbar ist, dass es sich lohnt, dieses Gold zu läutern im Feuerofen der Trübsal? Nun, Hand aufs Herz. Warum? Warum muss Gott zu solchen Maßnahmen greifen, wie eine Trübsal? Könnt ihr nicht einfach mir klar texten, vielleicht durch eine Predigt, ein gutes Buch, so und so, so liegt das bei dir und das musst du unternehmen, damit es besser wird. Irgendwie ist das auch gut, aber es reicht nicht. Es muss in mein Herz ankommen. Und damit es dort ankommt, muss Gott mein Herz vorbereiten. Und dafür muss er mich in den Ofen schicken. Denn es heißt in Jeremia 17, wer kennt diesen Vers nicht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und die Antwort ist, wir können es nicht ergründen. Du kannst dein eigenes Herz nicht ergründen und ich meine es nicht. Wir sind ja blind und selbst gegenüber. Und nun tritt Jesus in unser Leben und beginnt einen Heiligungsprozess, ein Werk in unserem Herzen. Und das ist so kostbar, dass er es darauf ankommen lässt, dass wir dabei leiden müssen, wenn es sein muss. Das Herz ist trügerisch. Es schlägt uns dauernd Schnippchen. Wir müssen lernen zu reflektieren über das, was in uns vorgeht. Und Gott hilft uns dabei. Er hat uns sein Wort geschenkt, das uns Klarheit gibt über den Zustand unseres eigenen Herzens. Deshalb, also, Gott hat Arbeit mit uns. Und wenn ich mich beschwere bei Gott, die Trübsal wird mir zu viel, vielleicht sagt er mir dann, hallo, liebes Kind, ich arbeite gerade an dich, könntest du bitte Stille halten, dass ich auch fertig werde? Ohne dich zu wehren? ohne in eine Märtyrerhaltung zu kommen, eine Opferrolle zu nehmen, anderen Leuten die Schuld zu geben, denn es sind immer andere Leute schuld, ganz klar. Und das löst Gott nicht, das Problem. Es geht ihm ja um was anderes. Es geht um mein Herz. Das führt im Alten Testament schon den Psalmisten im Psalm 26 zu folgendem Gebet. Jetzt pass mal auf, was er betet. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Wie bitte? David, der Psalmist, hat diesen Schatz, den Gott in sein Herz gelegt hat, erkannt. Und er weiß von diesem Zusammenhang, dass Trübsale hinein verordnet werden in unserem Leben. Aber er geht einen Schritt weiter. Er bittet Gott darum, läutere mich, prüfe mich, prüfe mein Herz, zeige mir mein eigenes Herz. Das ist ein sehr mutiges Gebet. Ich weiß nicht, wärst du bereit, so ein Gebet überhaupt auszusprechen? Weißt du, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber es gibt Gebete, ich nehme mal an, dass Gott sie einfach ignoriert, weil sie irgendwie nicht bei sie sind. Aber ich denke, es gibt Gebete, die erhört Gott sehr gerne. Und ich vermute, dass dieses Gebet dazugehört. Wenn ich Gott bitte, prüfe mich, erprobe mich, läutere mein Herz und Nieren, ich vermute, er wird das machen. Er wird dieses Gebet erhören. Liebe Schwester, lieber Bruder, hast du den Mut, sowas zu beten, ganz ehrlich? Ich will die Antwort dir überlassen. Denke heute darüber nach. Vielleicht ist der eine oder andere dabei und sagt, ja, also okay, ich werde ihn darum bitten. Paulus noch einmal, wir müssen durch mancherlei Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und ein Trübsal kommt selten allein. Das weißt du selbst aus deiner Erfahrung. Du denkst, es wäre nett, wenn sie nacheinander kommen würden, dann könnte ich sie abarbeiten. Warum müssen sie alle immer auf einmal kommen? Und ich habe überall eine Baustelle in meinem Leben und das bringt mich so durcheinander. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das sind Trübsale. Und sie führen in eine, Nebel, in ein, wie eine Nacht meiner Seele, dass ich nichts mehr klar sehen kann. Da kommt die Nacht der Selbsterkenntnis. Oh, in der Trübsal, wenn Gott mir mein Herz zeigt und ich anfange, das zu reflektieren, von Wort Gottes her, wer ich bin, und frage mich, bin ich wirklich so sinnig, so egoistisch, so lieblos, gleichgültig? Die Gedanken, die in meinem Kopf vorher so korrupt, die heimlichen Wünsche und Leidenschaften, die ich in meiner Fantasie pflege, so viel Stolz und Eifersucht, und so geht es weiter. Das sind Trübsale. Die Seele wird im Feuer geläutert, die Schlacke schwimmt nach oben und man staunt, wie viel Schlacke da ist. Und denke nicht, wenn du 20, 30 Jahre im Glauben stehst, es gäbe dann nur noch so ein bisschen Schlacke. Man staunt, was noch alles in unserem Herzen verborgen ist. Sie ist trügerisch. Wir wissen es zum Teil nicht. Und dann passiert etwas und Gott offenbart es in unserem Leben. Die Nacht der Selbstanklage. Es führt natürlich zur Selbstanklage, zu Vorwürfen. Wie kann ich nur? Was bin ich für ein Mensch? Was bin ich für ein Christ? Dass solche Dinge noch Raum haben überhaupt in meinem Leben. Ich habe doch so viele Predigten gehört und Bibelstellen gelesen. Und ich bin auch einverstanden mit ihnen, dass das nicht gut ist. Und dann finde ich es trotzdem in mir wieder. Die Nacht der Zweifel. Pass auf, du wirst zweifeln. Du wirst die Frage stellen, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Bin ich würdig, mich so zu nennen? Bin ich vielleicht ein Heuchler, ein Scheinheiliger? Und du wirst kündigen wollen, so wie der Bruder damals, den ich erzählt. Hat der Herr mir wirklich vergeben? Hört er mir überhaupt zu? Und das ist dann die Nacht der Einsamkeit. Wenn du fragen musst, wo ist Gott in meinem Leben? Ich kann ihn nicht finden. Es geht dir so, wie die Schule, wie es im Hohen Lied heißt, wo die Braut dann sagt, auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, ihren Bräutigam, den meine Seele liebte, ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Dieser Schmerz, diese tiefe Not, dass ich denke, Gott ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr in meinem Leben. Das ist für einen Menschen, der sein Leben die Weiche gestellt hat, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, eine sehr schwere Not in seinem Herzen. Dann ist Funkstille. Bibellesen ist fruchtlos. Gebete sind freudelos. Gemeinschaft herzlos. Es ist irgendwie der Saft draußen. Und dann fragen wir mit dem Psalm 77, wird der Herr auf ewig mich verstoßen? Niemals wieder gnädig sein? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Und in Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Und die Antwort darauf ist natürlich, nein, hat er nicht. Und intellektuell weißt du auch, dass es so ist. Aber dein Herz sagt dir etwas anderes. Da ist ein Krieg zwischen dem, was ich weiß, von meinem Verstand, und dem, was ich fühle oder was ich spüre im Vollzug meines Lebens, wenn ich in einer Trübsal bin. Nun, Paulus war auch ein Experte für Trübsale, so wie der Bunyan. Also, wer sein Leben kennt, weiß, wovon ich spreche. Und sogar bei seiner Bekehrung. Merkwürdige Sache. Bei seiner Bekehrung. Also, er geht nach Damaskus, ihr kennt die Geschichte. Jesus begegnet ihm, ein helles Licht umstrahlt ihn, er wird blind. Er wird nach Damaskus hineingeführt und ist dort in irgendeinem Haus. Er ist natürlich ein Christenverfolger. Die Christen haben Angst vor ihm. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Auch eine Trübsal. Und dann sagt Gott zu den Ananias, einem gläubigen Christen, geh hin zu diesem Saulus, so hieß er damals, und erkläre ihm das Evangelium. Und natürlich Ananias sagt, nein, Herr, der bringt mich ins Gefängnis. Und Gott sagt, nein, geh. Und Ananias geht und ist natürlich erstaunt, diesen Saulus vor sich zu finden, der an Jesus glaubt. Naja, und dann sagt Gott zu dem Ananias, pass auf, und dann sagt den Saulus Folgendes, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden, vor die Kinder Israels, vor Könige zu tragen. Boah. Das ist schon gewaltig, einem frisch gebackenen Christen so etwas sagen zu können. Du bist jetzt der Mann und vor Königen wirst du stehen und die ganze Welt reisen. Das hätte mich auch erbaut. Wenn nicht die zweite Botschaft gefolgt wäre, denn damit war sein Anliegen noch nicht zu Ende. Denn Gott sagt zu ihm, und ich werde ihm zeigen, den Saulus, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Das Kleingedruckte. War das jetzt eine Ermutigung oder eine Androhung? Für Paulus eine Ermutigung. Und tatsächlich, so war es auch in seinem Leben. Er berichtet später im 2. Korintherbrief. Wir wollen euch, liebe Brüder, sagt er, schreibt so von seinem Herzen. Er ist in tiefer Not, wieder einmal, ständig, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, unsere Trübsal, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten. Er kann sowieso schon viel tragen. Der Mann ist abgehärtet. Aber jetzt kommt er immer noch, obwohl er schon so lange dabei ist und schon so viel erlitten hat, kommt in Situationen, wo er sagt, das ist mir aber jetzt zu viel. Du denkst in der Trübsal, es kann nicht schlimmer werden. Ich habe das Schlimmste schon überstanden. Und dann merkst du, es kann schlimmer werden. Und er sagt, Und dann sagt er, wir haben übermäßig schwer Tragen über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. So schreibt er. Und dann später im 1. Thessalonicher Brief sagt Paulus, wir haben unseren Bruder Timotheus zu euch, Thessalonicher, gesandt, damit er euch stärke und tröste im Glauben. Also genau dieser Vorgang, wie auch auf der Missionsreise, wo wir es vorhin hatten, wo Paulus und Barnabas diese neu bekehrten gläubigen Christen ermutigen wollen. Und so hier auch mit Timotheus, sie sollen die Thessalonicher ermutigen und trösten. Und dann sagt er, wie denn, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Genau der gleiche Vorgang. Sie hatten einen Start mit Jesus hingelegt. Gott hat eingegriffen in ihrem Leben. Es war alles Halleluja und wunderbar. Und dann kommt die Trübsal. Und er hat Bedenken, dass sie wankend werden, dass sie es nicht einordnen können. Was passiert mit mir jetzt? Wo ist Jesus in meinem Leben? Und er sagt, niemand soll wankend werden in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, wir sind dazu bestimmt. Da haben wir es. Wir müssen. Er wiederholt das hier. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch im Voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssen. Und so ist es auch gekommen. Darum hielt ich es auch nicht länger aus. Ich wollte mich nach euren Glauben erkunden, ob der Versucher etwa euch versucht habe. Und in dieser Versuchung unsere Arbeit umsonst geworden gewesen wäre. Nun ist aber Timotheus zurückgekommen, hat nur gute Nachricht. Wir freuen uns mit euch. Und dann sagte er diesen Satz, Brüder, bei all unserer eigenen Bedrängnis und Not habt ihr uns getröstet. Weil wir sehen, wie ihr mit Jesus lebt, wie ihr durch diese Trübsale hindurchgeht, in der Freude des Herrn, wie ihr euer Leben segnet. Und das tröstet uns. Es gibt keinen besseren Trost als das Zeugnis eines Christen, der in der Trübsal in der Kraft Jesus überwunden hat. Das ist mehr Trost als der beste Ratschlag, den man sich vielleicht überlegen könnte. Man will ja den anderen helfen, natürlich einen guten Ratschlag geben, irgendwie aufrichten. Oft gelingt das gar nicht, denn wir können nicht ermessen, was ein anderer Mensch letztlich leidet in seiner Trübsal. Aber wir können über Jesus sprechen. Wir können darüber sprechen, wie er mir geholfen hat, in meiner Trübsal, ihm nachzufolgen und sie zu überwinden. Ja, wir müssen. Und diese Verordnung gilt auch der Gemeinde. Wir sind eine Gemeinschaft derer, die durch Trübsale gehen. Das will eine Sensibilität in der Gemeinde erwecken. Wie wirkt Gott in unserem Leben? Und Trübsal sind ein Teil davon. Haben wir ein offenes Herz für Leiden? Nehmen wir das an? Und da gibt es natürlich verschiedene Arten von Gemeinden oder von Christen. Das sind die immer fröhlichen Christen. Und die zitieren gerne den Nietzsche. Wenn die Christen, kennt das nicht, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Na, der Satz ist, na gut, er war ein Philosoph. Was soll ich sagen? Ich sage, der Satz war ein Schwachsinn. Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot, er bleibt tot und wir haben ihn getötet. Da nützen freundliche Christen auch nichts mehr. Also keep smiling, Christen, nenne ich sie mal, immer dauernd lächeln, dann steht ja auch in der Bibel, freut euch alle Zeit. Und dann missverstehen das oft dann Christen, dass man ein gezwungenes Lächeln dauernd auf hat, eine verkrampfte Fröhlichkeit. Und das ist nicht, wovon die Bibel redet. Ja, wir freuen uns. Aber ja, wir müssen auch leiden. Und das gehört beides zusammen. Dann gibt es die andere Variante davon, die Wohlfühl- und Erlebnischristenheit. Man möchte in der Gemeinde so eine Oase haben, wo man Happy Hour hat, wo man fröhlich ist, wo man die Seele baumeln lassen kann. Und für solche Sachen gibt es sicherlich auch Platz in einer Gemeinde. Aber ihr merkt schon, da ist das Thema falsch. Thema Verfehlung wäre dann im Aufsatz gestatten, da in der Schule. Das ist oberflächlich. Das hilft niemand. Aber schauen wir, was heißt jetzt die Konsequenz? Sind wir jetzt dann immer traurig? Das wäre jetzt die andere Seite. Bilden wir eine kollektive Trübsalblaserei in der Gemeinde? Man geht grau und schwarz, immer mit einem Leidensgesicht, nie fröhlich, das wäre gefährlich. Wir folgen dann nicht Jesus nach, sondern wir hinken ihm traurig hinterher, gebeugt, gedemütigt, still und leise vor uns hinleidend. Sind wir dann geistlich? Also, nein. Nein. Wir leiden, wir weinen, wir tragen Trauer und in all dem begegnet uns der Herr und er macht uns fröhlich. Das ist eine tiefe Freude. Das soll die Gemeinde charakterisieren. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir schauen nicht weg, wenn gelitten wird. Wir gehen darauf zu und umarmen das Leid, weil Christus mit uns ist. Gott hat Verheißungen gegeben für die Trübsale. Kennen wir sie? Ganz kurz, 2. Korinther. Denn die Freude der Mazedonier war überschwänglich, da sie durch viele Trübsale bewährt wurden. Die Bewährung bringt Freude. Mein Glaube ist ja echt. Das ist nicht von mir erdacht. Das ist nicht von mir ausgesponnene Sache, sondern Gott tritt in mein Leben ein. Und das bewährt sich oder hat sich in der Trübsal bewährt. Das ist Freude. 2. Korinther 7 sagt Paulus, ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Er geht nicht traurig jeden Tag einher. Er freut sich. Römer 5 gibt dir den Grund, warum wir uns rühmen auch in den Bedrängnissen. Weil Bedrängnisse Ausharren bewirken. Standhaftes Ausharren, Bewährung. Die Bewährung, Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Und den vermisst du nicht, auch in deinem Leben. Du fragst dich, wo ist die Liebe Gottes in meinem Leben? Ist das nicht eine ständige Anklage, dass wir so wenig, so oberflächlich lieben? Und dabei ist er doch ausgegossen in meinem Herzen. Dazu brauchst du Trübsal. Damit Gottes Liebe in meinem Leben, in deinem Herzen zur Geltung kommt. Ich lese jetzt ein Zeugnis von Richard Wurmbrand vor und aus seinem Buch, wenn Gefängnismauern sprechen könnten. Die meisten von uns kennen Wurmbrand, der Pfarrer, der Trübsale erlitten hat, damals im kommunistischen Rumänien über viele Jahre eingesperrt und gefoltert wurde des Glaubenswillens und also knapp am Tode vorbei. Und er schreibt über eine Begebenheit, die er mit einem kommunistischen Offizier im Gefängnis hatte. Und jetzt hören wir zu, was er sagt. Hier spricht einer aus der Trübsal. Und zwar sagen wir es aus einer Not, die wir nicht kennen und wahrscheinlich, wer weiß, auch nicht erleben werden. Und dann sagt er, liebe Brüder und Schwestern, schreibt uns also so in dem Buch direkt an. Der wachhabende Offizier war heute guter Laune. Oh, das lässt dann Schweres ahnen, wenn er gute Laune hat. Ja, es schreibt weiter. Das war von Anfang an zu spüren. Nun, es würde zu keinen Misshandlungen kommen. Er hatte lediglich vor, sich im Gespräch mit mir zu amüsieren. Und so fragte er mich, Richard, glaubst du, dass Gott die Menschen nach seinem Bild erschaffen hat? Und ich antwortete, sicherlich ja. Fragte Offizier, glaubst du, dass du Gottes Ebenbild bist? Und Richard Wurmbrand sagt, ja, natürlich. Daraufhin nimmt der Offizier einen Spiegel aus seiner Tasche und gab diesen Spiegel mir mit diesen Worten. Hier, schau in dieses Glas. Sieh, wie hässlich du bist. Du hast dunkle Ringe unter den Augen. Du bist nur noch Haut und Knochen. Deine Erscheinung wirkt wild, wie ein Verrückter. Wenn du Gottes Ebenbild bist, muss Gott so hässlich sein wie du. Warum solltest du ihn anbeten? Puh. Ich hatte mich schon einmal, sagt Richard weiter, im Spiegel betrachtet, seit ich im Gefängnis war. Und ich wusste, dass ich entsetzlich hässlich war. Ich war früher ein hübscher junger Mann gewesen. Und nun war ich entsetzt, mich in solch einem Zustand im Spiegel zu sehen. Und jetzt war meine Hässlichkeit auf einmal im Begriff, zu einem theologischen Problem zu werden. Glücklicherweise müssen Christen nicht im Voraus darüber nachdenken, was sie antworten. Die Worte werden ihnen eingegeben. Und so entgegnete ich ihm folgendermaßen. Ja, mein Gott hat wie ich ein hässliches Gesicht. Im Hebräischen gibt es nämlich, erklärt er jetzt in Klammern, im Hebräischen gibt es kein Wort für Gesicht. Du kannst nur Gesichter im Plural, Mehrzahl sagen, Panim. Es gibt es in der Einzahl nicht. Darin liegt eine tiefe Bedeutung. Niemand hat nur ein Gesicht. Man hat ein Gesicht, einen Ausdruck, wenn man mit einem Vorgesetzten spricht. Einen anderen, wenn man mit einem Untergebenen schikaniert. Wieder einen anderen, wenn man Kummer hat oder gute Nachrichten vernimmt. So hat Gott ebenfalls viele Gesichter. Eines ist das Antlitz vollkommener Heiterkeit und vollkommener Gelassenheit, der alles vorherbestimmt hat, von Anbeginn an bereits das glückliche Ende des qualvollen Weges voraussieht. Er hat ein vor Freude strahlendes Gesicht und teilt die Freude mit allen, die fröhlich sind. Aber er hat auch ein anderes Gesicht, eines voller Leid und Hässlichkeit, wie das meine. Dieses Gesicht vermochten wir auf Golgatha zu sehen. Sein wirres Haar, seine Stirn übersät von Wunden, sein Antlitz bedeckt von Blut und Speichel. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen, keinerlei Anmut und Erhabenheit. Dies ist auch eins der Gesichter des Schöpfers. Und Christus schämt sich nicht, sich neben mich als Bruder zu stellen. Wenn Gott uns in der Trübsal das Spiegel des Wortes dir das vorhält und du siehst, ist hässlich, sieht nicht gut aus. Und Gott dann meine selbstgemachten Heiligenschein ramponiert in der Trübsal. Er leuchtet nicht mehr viel. Und ich merke, ich habe mich selbst getäuscht. Eine Fata Morgana. Eine fromme Selbstbeweihräucherung. In den Stunden kommt der Heiland mit seinen durchbohrten Händen zu mir und fragt mich, was siehst du dort? Und ich sage, es sieht nicht gut aus, Herr Jesus. Ja, sagt er, das und vieles mehr habe ich am Kreuz auf mich genommen. Aber ich bin mit dir. Du siehst ramponiert aus, du bist es auch. Aber ich bin mit dir. Denn ich habe gerade erst mit dir angefangen. Ich bin mit dir noch lange nicht zu Ende. So kommt Gott uns in der Stunde der Not entgegen. Trübsal, ich bereite mich für das Reich Gottes vor. So sagt Paulus auch, unsere Bedrängnisse, die sind schnell vorübergehend und leicht, verglichen mit der Ewigkeit. Und sie verschaffen uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Und jetzt will ich noch einen Gedanken hinzufügen von unserem lieben John Bunyan, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Er war circa 12 Jahre im Gefängnis. Und ein Jahr vor seinem Tod ist er endlich freigekommen. Und er schreibt dann in diesem Buch, es gibt Gnadengaben Gottes in dir, deren Wirkungen sich nicht offenbaren können, noch ihre Vorzüge, noch ihre Kraft, es sei denn, du gehst durch das Tal des Leidens. In diesem Tal kommt der Tröster, der Geist Gottes, mir zu Hilfe. Ich bin verwundet, durch die Mühle gedreht. Da ist nicht mehr viel übrig. Aber dann nicht hart zu werden und nicht bitter zu sein, nicht in die Opferrolle zu kommen, nicht den Finger auf die vermeintlich Schuldigen um mich herum, die das vielleicht verursacht haben oder ich meine, sie haben es, nicht den Finger gegen Gott zu erheben, sondern sanft zu bleiben und doch in der Sanftheit stark im Herrn. So zerbrechlich auf der einen Seite, und so unerschütterlich im Glauben auf der anderen Seite. Wie Paulus sagt in 2. Korinther, Was sagt er dort? Vers Kapitel 4. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind zerbrechlich. Und in der Bedrängnis, 2. Korinther 1. Wer kennt nicht diesen wunderbaren Verse? Lesen wir sie doch, wenn wir noch die Zeit haben. In 2. Korinther. Kapitel 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und dann gehen wir vor zum 1. Kapitel und lesen dort in Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, Trübsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Trübsalen sind, durch den Trost, den wir selbst von Gott, mit dem wir getröstet worden sind. Denn wie die Leiden des Christus sich überreich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Trübsale, so geschieht es zu euch, zu eurem Trost, zu eurer Errettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung dieser Leiden, die auch wir erleiden. So werden wir getröstet und so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Errettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, weil wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Wir werden getröstet. Und diese Stunden, wo Gott so in uns, unser Leben hineinwirkt, die sind kostbar. Die vergisst man nie. Ich hatte das Vorrecht, mit Geschwistern mich zu unterhalten, die viele Jahre im Gefängnis waren. Der eine in Rumänien, andere in dem berühmten Archipel Gulag, damals in der Sowjetunion. Und ich weiß noch, der eine war 16 Jahre dort im Arbeitslager. Meine Kinder saßen dort am Tisch. Weiß noch diese Stunde genau. Und dann fragte ich ihn, sag mal, tut es dir leid, so viele Jahre im Gefängnis, ist dir das schwer? Und dann sagte er mir, nein, nein. Und dann diesen Satz, ich würde nicht einen Tag vermissen wollen, was ich dort im Gefängnis mit Jesus erlebt habe. Das hat mir sehr zum Nachdenken gebracht. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Hallo, Sie sind verordnet. Ist das jetzt für dich eine Androhung oder eine Ermutigung? Überlege heute bei dir selbst. Wie stehst du dazu? Und ich schließe mit einem Lied, einem meiner Lieblingslieder. Keiner wird zu Schanden. Kennt jemand das Lied? Keiner wird zu Schanden. Ich lese nur den Text. Leider kann ich ihn nicht singen, aber pass auf, ein Lied von jemand, garantiert ist er durch viele Trübsale gegangen. Um so ein Lied zu schreiben, musst du durch Trübsale gehen. Und den Trost, den er da empfangen hat, den gibt er in dem Lied uns weiter, die wir 300 Jahre später leben. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Aha. Keiner. Sollt ich sein der Erste, fragte, der zu Schanden ward? Antwort, nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Du hast zugesaget, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Endlich aufgetan. 3. Strophe. Nun, so will ich's wagen. Puh, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, die eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Hören wir hier eine Anleitung für die Trübsal? Das Lied ist eine Anleitung. Vierter Vers. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint. Auch in finsteren Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammes Mahl. Liebe Geschwister, Gott segne euch. Und wenn ich jemals in neue Gegend wieder kommen sollte, wenn die Umstände entsprechend sind, unterhalte ich mich gerne mit dir über deine Trübsalserfahrungen. Und deshalb, weil du mich ermutigen kannst. Ich brauche das. Deine Erfahrung, die du mit Jesus machst, wäre mir eine sehr große Hilfe. So möge Gott euch segnen und vielen Dank, dass ich heute Morgen hier mit euch sein kann. Auf Wiedersehen.